Wo gehören wir hin? Wo gehöre ich hin? Ist das Thema der Woche. Wo gehören wir hin? Wir gehören hier hin, in die Gemeinschaft. Wir gehören zusammen. Es gibt viele Bilder für Gemeinde in der Bibel. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, über das Bild des Schleifsteins als zentrales Ding für die Gemeinde. Wer von uns hat schon mal die Gemeinde als Schleifstein oder einen Schleifstein als zentrales Ding in der Gemeinde bedacht? Also ich noch nicht. Es ist ein Bibelwort aus dem Buch der Sprüche vom König Salomo. Es ist heute eine Weisheit Gottes für unser Leben und auch für unser Miteinander. Sprüche 27, da heißt es im 17. Vers: Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Es gibt so verschiedene Übersetzungen, aber der Kern ist immer das gleiche. Das ist das Schöne an Übersetzungen. Es ist schon richtig, aber es wird nicht völlig verfälscht. Aber es gibt so verschiedene Nuancen. Eisen wird durch Eisen geschärft, sagt die Elberfelder. Die ist im Alten Testament sehr, sehr gut übersetzt. Also auch im Neuen auch, aber das fällt mir gerade bei der Elberfelder mal auf, wenn man da im Hebräischen guckt, da kommt nichts anderes raus. Also die Elberfelder, da hat wirklich das jemand übersetzt, der das gut konnte. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Eisen wird durch Eisen geschärft, das ist doch mal ein Bild für die Männer, für die Jungs. Ja? Vieles so im Christlichen ist eher ein bisschen weich und ein bisschen, ja, wo viele Männer denken, ah, das ist nichts richtig für mich. Ja? Doch heute auf jeden Fall, heute auf jeden Fall. Es gibt sogar ein Männerandachtsbuch, das heißt Schleifstein. Habe ich mir nicht gekauft, aber das ist ganz gut. Man kann es im Internet so ein bisschen anschauen von Rüdiger Jope, Schleifstein. Ist ganz gut, so Männerandacht. Ganz nett. Also die Frauen, das war positiv gemeint. Die Frauen dürfen trotzdem bleiben heute, es ist nicht nur für Männer heute Abend. Denn ich glaube, es betrifft uns alle. Es ist so, dass wir heute in Zeiten leben, die sehr individuell geworden sind, individualistisch. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie gemeinschaftlich Gott die Gemeinde im Neuen Testament eigentlich ursprünglich gedacht hat. Wie sehr das Miteinander in der Urgemeinde geprägt war. Wir leben heute so in Zeiten der Vereinzelung. Es ist eine ganz große Unart. Deswegen ist es so aktuell und dringlich und notwendig. Schon seit ein, zwei Jahrhunderten, seit der Aufklärung, steht der Mensch, der Einzelne im Zentrum der Welt. Auch wir. Wir dürfen uns nicht davon ausnehmen. Ich glaube auch, wir Christen, auch hier in Obergrinitz oder was weiß ich. Letztlich entscheidet doch jeder selber für sich, wie er lebt, was er denkt, was er glaubt, wie er seine Kinder erzieht und so weiter. Das ist auch erstmal nicht grundsätzlich falsch, aber wir haben verlernt, uns wirklich einzuordnen, wirklich ins Miteinander zu gehen. Letztlich macht es jeder so, wie er es für richtig hält. Jeder ist sein eigener König. Ein Einordnen in die Gemeinschaft fällt uns heute so schwer. Deswegen fällt uns Gemeinde auch oft so schwer. Das Bild des Schleifens ist uns heute gegeben und es erklärt sich fast von selber. Es verdeutlicht, was für unser Miteinander notwendig ist. Durch dieses Schleifen zweier Eisenstücke oder was Ähnlichem wird wieder etwas schärfer und fähiger für die Funktion, für die es eigentlich mal gemacht wurde. Ein Schwert oder ein Messer, das nicht scharf ist, sondern stumpf, das taugt nichts. Mein Vater ist gelernter Koch und deswegen heute am Wochenende, er kocht meistens oder wenn große Feiern sind. Und er macht da manchmal mit seinem Messer hier und hat da so ein Schleifding da und dann zack, 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 zack. Und als Kind hat mich das irgendwie beeindruckt, weiß auch nicht warum. Ja? Findet man als Kind irgendwie cool, wenn der Papa irgendwas Cooles kann. Ja? Ich kann es leider nicht, hoffe, meine Kinder finden irgendwas anderes cool an mir. Das Bild ist klar. Ein Messer, das nicht scharf ist, taugt nichts. wo Menschen zusammenkommen, ob das zu Hause ist, in der Familie oder auf Arbeit oder in der Schule oder in der Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen, da geraten Menschen auch aneinander. Und das ist nicht immer nur einfach und nicht immer nur schön. Wir gehen heute in die Vollen. Und wir wollen uns als erstes mal ein bisschen in der Bibel umschauen, wie dort das so los ist, wenn Menschen aneinander geraten. Wenn ein Messer das andere Messer wetzt. Schönes deutsches Wort. Streitereien oder Wetzereien gab es immer wieder unter den Jüngern. Wir lesen es immer wieder unter Streitereien. Aber dann auch in der Urgemeinde, bei den ersten Christen. Die großen Gottesmänner Petrus und Paulus, das ist der angekündigte schwere Text, Galater 2. Er berichtet von, noch schwereres Wort, vom antiochenischen Zwischenfall. Zu behandeln, dass die Theologen, ist egal wie man das nennt, aber die Sache ist klar. Paulus und Petrus, zwei gestandene Gottesmänner, die großen Säulen der Urchristenheit, haben Stress miteinander. Ungefähr 48 nach Christus im Sommer, kurze Zeit nach dem Apostelkonzil, geht es um die Tischgemeinschaft, also ums Abendmahl in Antiochien, große Gemeinde. Es geht dort, wie können Christen, Heidenchristen und Judenchristen zusammenleben, war damals ein Riesenthema, ist für uns heute gar nicht mehr so spannend, aber das war damals das Umwälzende. Das erwählte Volk, das waren die Juden und jetzt kommen auf einmal die Heiden, die Nicht-Juden dazu. Und alle werden irgendwie Christen. Was müssen denn die Juden jetzt machen und wie wird denn das alles? Und können wir heute kaum noch nachvollziehen. Aber es war damals ein Riesenthema. Apostelgeschichte ist halb voll davon. Es gab einen großen Druck für viele, dass die Heiden, die jetzt Christen werden, dass sie auch jüdische Dinge einhalten müssen. Galater 2, ich lese uns das mal ein bisschen vor. Paulus schreibt quasi ein bisschen biografischen Bericht. Er berichtet davon. Galater 2. Als aber Kephas, also Petrus, der Fels, nach Antiochia kam, da widerstand ich ihm ins Angesicht, so schreibt Paulus. Denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, also den Heidenchristen. Als sie aber kamen, also Jakobus und Co., da zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung, also die Juden, fürchtete, die Judenchristen. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, da sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heidenchristen, jüdisch zu leben? Wir wissen doch, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus und so weiter. Das muss eine ganz schön heftige Angelegenheit gewesen sein. Wie gesagt, Paulus schreibt selber davon. Aber das war noch nicht alles. Kurze Zeit später hatte Paulus nochmal Stress. Auf seinen Missionsreisen, Apostelgeschichte 15, also ähnliche Zeit, auch aneinander gewetzt. Das beschreibt in der Apostelgeschichte, da heißt es, Barnabas wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus hielt es aber nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie, Barnabas und Paulus, kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Wie oft hat sich das seitdem wiederholt? Über strittige Entscheidungen, über strittige Personalentscheidungen können Freundschaften zerbrechen, können Wege sich trennen. Barnabas will seinen Verwandten mitnehmen, Paulus ist dagegen. Es gibt keine Brücke zwischen beiden, es gibt keinen Kompromiss. Sie finden nicht zueinander, sondern scharf aneinander. Es bleibt nur die Trennung. Es erinnert mich und wahrscheinlich auch viele an Abraham und Lot. Eine räumliche Trennung, um Schlimmeres zu verhindern. Auch eine räumliche Trennung kann zum Segen werden. Nur ein paar Beispiele, um das mal deutlich vor Augen zu machen, dass es hier ganz schön kräftig knallt. Und wie wichtig ist, dass das Wort Gottes, dass die Bibel das nicht überspringt und dann irgendwie Gott halt, ja, das passt nicht so in mein Bild, das müssen wir rausstreichen. Es gibt doch bei uns eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, dass es Streit unter Christen nicht zu geben hat, oder? Ich sage nicht, dass jeder Streit gut und sinnvoll ist und jedes Aneinanderwetzen und jedes Schleifen und Schärfen ist nicht immer optimal. Es gibt auch einen Kampf gegeneinander, ja, wenn man das Messer gegeneinander, das ist nochmal was anderes. Nicht jeder Streit ist gut und sinnvoll, auch da brauchen wir salomonische Weisheit, was ist jeweils dran. Aber das ist klar, wo Menschen zusammen sind, bis heute, auch unter Christen, passiert es immer wieder. Da gibt es Reibereien und da gräbt man aneinander, zu Hause, in der Ehe, in der Familie, auf Arbeit und in der Gemeinde. Und das ist nicht nur schlecht, dass wir aneinander geraten. Wir müssen erstmal wahrnehmen und auch festhalten, wir sind uns auch einander anvertraut in unserer Unterschiedlichkeit. Unterschiedlichen Charakter, unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Prägungen, auch in der Allianz. Wir sind uns auch anvertraut. Warum? Weil Gott genau das gebraucht, um uns zu heiligen, dass wir ihm ähnlicher werden. Das klingt ein bisschen hart. Wir würden es oft gern einfacher haben wollen. Und zwar, dass alle so sind wie ich und dass Gott das gebraucht, nämlich, dass die anderen so werden wie ich. Ist aber nicht so, sondern wir sind vielfältig, die vielfältige Gnade Gottes. Wir sind zusammengestellt. Und Gott gebraucht das, um uns zu heiligen, um seinen Leib zu verkörpern, um Gemeinde zu bauen. Noch ein anderes Bild aus der Bibel, wir versuchen uns ein bisschen anzunähern. Johannes 15 ist mir in dem Zusammenhang nämlich wichtig geworden, das Gleichnis, wo Jesus als Winzer sich beschreibt. Und der Winzer beschneidet die Reben des Weinstocks immer wieder. Nicht etwa beschneidet er und schneidet da was ab, um uns klein zu halten oder dass wir fruchtlos bleiben, sondern genau das Gegenteil. Die Weinreben müssen beschnitten werden, müssen gekürzt werden, damit wir uns gut entwickeln, damit wir uns fruchtbar entwickeln. Die Frage ist, welche Dinge muss Gott in deinem Leben entfernen und abschneiden, abschleifen, abwetzen? Nimm das Wort, das dir am besten gefällt. Die Sache ist immer die gleiche. Es gibt Dinge in deinem Leben, an deinem Charakter und, die sind abschleifungsbedürftig und das wissen wir auch, bei manchen Dingen jedenfalls. Es muss abgeschliffen werden, was stumpf ist oder was stört, mich oder andere oder auch Gott, was behindert. Das Gleichnis mal von dieser Perspektive zu lesen, ist interessant. Oft hat man nur diese Verbindung von Jesus und mir mit dem Weinstock und die Reben, das ist natürlich das Zentrum, aber mal diese Reinigung in den Vordergrund zu stellen, finde ich sehr spannend. Johannes 15, lest es gern mal zu Hause. Ein wunderbares Gleichnis dafür, wie wichtig es ist, dass wir Gott erlauben, Ungutes in unserem Leben und an unserem Charakter zu entfernen, abzuschleifen, zu reinigen. Jesus Christus ist hier der Winzer. Wir kennen Jesus Christus auch als Eckstein der Gemeinde, aber er ist nicht nur der Eckstein, er ist auch der Schleifstein. Ein Eckstein ist, ja, das ist jetzt nicht in der Wahrheit so real, aber jetzt vom Bildlichen gesprochen, ein Eckstein ist nicht nur einer, der Orientierung und Halt gibt, sondern an dem man sich auch stört und an dem man sich auch reibt und der auch Orientierung gibt, der auch Korrektur gibt, der etwas vorgibt. Jesus Christus, Eckstein und Schleifstein. Die Frage ist, ob ich ihm das erlaube, in den vielfältigen Bereichen meines Lebens mir reinzureden und mich zu korrigieren, mich zu heiligen, dass ich ihm ähnlicher werde. Und für diese Reinigung, für dieses Schleifen gebraucht Gott neben vielen anderen Dingen immer wieder auch die Schwester und den Bruder, die Gemeinde. Darum ist neben dem großen Eckstein und Schleifstein Jesus Christus, sind auch die vielen anderen Steine, die ganz vielen kleinen Schleifsteine, ganz wichtig. Jeder von uns ist ein kleiner Schleifstein. Haben wir vielleicht noch gar nicht so gesehen, aber vielleicht ist es ein Bild, was uns hilft im Miteinander. Oft gebraucht Gott neben seinem Wort oder neben der Schöpfung oder. Oft gebraucht Gott auch den anderen, um zu mir zu reden, um mich zu schleifen. Christus im Bruder, Bonhoeffer schreibt es immer wieder so schön, ist stärker als in mir. Wie geht das Schleifen? Wie geht das aneinander Schleifen? Wie läuft das ab? Wie passiert das denn? Zweierlei. Es passiert auf zwei Ebenen. Zunächst glaube ich, dass dieses Schleifen ganz automatisch passiert, wenn du zusammen bist mit anderen. Ich stelle mir so vor, am Strand, das sind Kieselsteine und die werden einfach geschliffen. Die ganze Zeit, die werden über Jahrhunderte, Jahrtausende rundgelutscht, wie ein runder Kieselstein halt ist. Einfach, weil er dort da ist, kontinuierlich. Das passiert automatisch durch das Miteinander der Steine. Dann noch natürlich das Wasser und Wind und so. Das heißt, einander schleifen. Wie funktioniert das? Einfach, indem ich in Gemeinschaft bin. Wenn du an ein Messer irgendwie, an ein anderes Messer oder das Schleifmesser oder wenn du irgendwas an einen Schleifstein hältst, aber du hältst es so ein paar Millimeter weit weg. Ja, der Schleifstein kann sich drehen wie verrückt, aber wenn du so ein paar Millimeter weit weg bist, da passiert gar nichts. Und so ist es in der Gemeinde auch. Wenn du nicht wirklich da bist, wenn du distanziert bist, da passiert nicht viel beim Schleifen. Natürlich ist das Erste, dass ich erstmal leiblich anwesend bin, ja? Dass ich mich der Gemeinschaft nicht entziehe, im Gottesdienst, in den Gemeinschaftsstunden, Bibel, Gebetskreis, Hauskreis und so weiter. In all den Treffen, dass ich erstmal hingehe, weil ich glaube, dass es automatisch uns schon prägt und schleift, einfach indem wir treu über Jahre und Jahrzehnte zusammen sind, beten, hören und. Ich muss aber auch innerlich da sein. Wenn ich nur äußerlich da bin, dann werden vielleicht die innersten Dinge nicht geschliffen werden können. Und das ist, finde ich, schon eine wichtige Frage. Bin ich äußerlich da oder bin ich auch innerlich so da, dass andere mich schleifen können und dass ich andere schleifen kann? Es ist banal, aber geschliffen werden kann nur wirklich bei Berührung, bei Kontakt. Habe ich Berührungspunkte, habe ich Kontakt mit anderen Christen, mit Schwestern und Brüdern. Nicht nur, dass wir nebeneinander sitzen, sondern dass wir tatsächlich in Beziehung sind. Ich muss die Gemeinschaft suchen, um geistlich zu wachsen. Investiere ich mich in andere? Bin ich nah dran am Leben anderer? Sind andere nah dran an meinem Leben? Wie es mir geht, wie es ihm geht, was mich bedrückt, was ihn bedrückt, womit ich kämpfe, womit er kämpft, was er über Gott lernt, was ich gelernt habe und erfahren habe, wie ich für ihn beten kann, wie er für mich beten kann. Austausch, Fürbitte, Zeugnis geben, all das sind Sachen, wo wir uns annähern, dass Schleifen überhaupt passieren kann. Und die Frage ist, ist das so? Geben wir dem Schleifprozess Gottes überhaupt die Möglichkeit? Oder entziehe ich mich, leiblich oder innerlich, dieser Berührungsfläche? Es ist ein erster großer Punkt, wie Schleifen überhaupt passieren kann. Viele gehen auch innerlich isoliert durchs Leben, durchs geistliche Christenleben, auch durchs Gemeindeleben und lassen nicht reingucken, was so in mir wirklich los ist. Weil drin ist es manchmal nicht so schön, wie es irgendwie sein soll. Soll. Wie soll es denn sein? Ich glaube, Heiligung, Reinigung und geistliches Leben, geistliches Wachstum kann nur passieren, wenn ich innerlich dem anderen mich öffne, nahe bin und so Berührung und Schleifen stattfinden kann. Erster großer Punkt heute Abend. Wir gehen aber noch weiter, denn das ist nicht alles. Schleifen passiert nicht einfach nur automatisch, wenn ich mich äußerlich und innerlich annähere, sondern da muss auch etwas passieren. Jedenfalls, wenn es ein anderes Schleifen ist. Es gibt auch verschiedene Formen von Schleifen. Ich nenne das mal das bewusste Schleifen. In der Bibel wird dafür das Wort vielleicht verwandt, Parakaleo. Das verwendet Paulus fast immer und überall, in jedem Brief mehrmals. Es ist ein wunderbares, wichtiges Wort und es heißt zweierlei. Zum einen heißt es Trost und Ermutigung. Ja, wenn wir manchmal so lesen in der Bibel, ich ermutige euch. Es gibt auch oft, dass Paulus schreibt, ich ermahne euch. Ja, wir kennen diese Stellen. Das ist immer das gleiche Wort. Ermutigen und ermahnen ist bei Paulus, ist im Wort Gottes ein Wort. Es ist immer beides zusammen gemeint. Parakaleo. Trost und Ermutigung auf der einen Seite, Ermahnung, Herausforderung, Anfrage, ich würde sogar sagen Kritik auf der anderen Seite. Deswegen will ich ein bisschen über Kritik sprechen heute Abend auch, denn ich glaube, Kritik ist etwas, wovor die meisten von uns weglaufen. Wir wollen gern lieber so etwas Schwieriges vermeiden. Ja? Wenn das dann zu nah ist und es ein bisschen wehtut, dann wollen wir lieber schnell wieder auseinandergehen. Nicht, dass da noch was abgeschliffen werden kann. Lieber gehen wir mit unseren Buckeln und Huckeln wieder auseinander. Es tut weh? Lieber nicht. Wir wollen es lieber vermeiden, wo unser Handeln, unsere Motive, unser Charakter oder unser Dienst unter das Mikroskop eines anderen kommt. Zugleich wollen wir auch selber anderen gar nicht Kritik weitergeben. Wir wollen nicht als richtend erscheinen. Wir wollen auch nicht riskieren, den anderen zu verletzen. Und das gibt's leider. Und ich glaube, wir sind da auch gebrannte Hunde, weil wir das immer wieder erleben, dass wir bewertet und verurteilt werden in der Welt. Das fängt bei den Kindern schon an. Kindergarten. Du und du und du bist so und du bist so. Es wird kritisiert und das heißt da eingeschätzt oder unterschieden, in Schubladen einsortiert und so weiter. Es gibt so viele negative Erfahrungen der Kritik, wo andere verletzt wurden, wo ich andere verletzt wurde, wo ich verletzt wurde. Es gibt die große Gefahr, dass ich selbst erhöht werde und immer nur auf die anderen zeige und stolz werde. Ich glaube aber, es gibt auch eine biblische, eine geistliche Form von Kritik, von Ermahnung und Ermutigung, die Absicht hat, dem anderen so zu helfen, dass der andere in Treue und Liebe zur Wahrheit und zu Gott wachsen und reifen kann. Dass wir einander die Wahrheit in Liebe sagen können. Das haben wir uns zu trauen. Jemand hat mal gesagt, es gibt nur zwei Arten von Menschen, die dir die Wahrheit über dich selber sagen. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die dir die Wahrheit über dich selbst sagen. Das sind diejenigen, die ganz wütend auf dich sind und diejenigen, die dich ganz doll lieb haben. Die beiden, die sagen mir die Wahrheit. Ich nehme lieber die, die mich lieben. Wenn mir jemand in Liebe sagt, in aller Ehrlichkeit und Offenheit, wie er mich wahrnimmt von außen, wo ich mich vielleicht mal drehen oder verändern könnte, dann ist es so ein großer Schatz, dann ist es so viel wert, viel mehr als jedes nichtssagende Kompliment, so viel mehr wert als jede vernichtende Kritik oder Leistungskontrolle und Note und, und. Wenn mir mal jemand ehrlich in Liebe sagt, wie er mich wahrnimmt und wo er denkt, an der und der Stelle, warum reagierst du denn immer so? Das ist Schleifen. Und Parakaleo ist immer beides, Trost und Ermutigung und Ermahnung, Kritik in Liebe. Das heißt, Schleifen passiert auch durch Ermutigung, durch Lob und Kompliment, durch Dank. Und das ist so wichtig und das machen wir so wenig. Eine Kultur der Ermutigung, der Wertschätzung ist der Schlüssel. Ist der Schlüssel zu einer gesunden Kultur auch der Kritik. Zu einer gesunden Kultur der Kritik. Jemand hat mal gesagt, wir müssen immer 7-mal mehr Ermutigung und Lob hören und können dann eine Kritik vertragen. Ja? Also 7-mal ermutigen, 1-mal Kritik, so ungefähr, das ist das Gewicht. Wir kennen das selber, wenn uns einmal einer an die Wand fährt, dann reicht es nicht, wenn einer mal sagt, ach, hast du doch ganz gut gemacht. Ja? Reicht nicht, wir merken das. Es greift uns viel mehr an, das ist interessant. Wenn aber Ermutigung anhaltend, bewusst und immer wieder ehrlich geschieht, in der Gemeinde oder zu Hause, dann wird Kritik zum Poliertuch des Herzens. Wenn die Ermutigung fehlt, dann ist die Kritik der Flammenwerfer. Und die Frage ist, wie wir miteinander umgehen wollen und was wir brauchen. Ich glaube, es wird zu wenig gedankt, zu wenig ermutigt, zu wenig gelobt. Ja, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und wenn keiner was sagt, war es schon ganz gut. Na, so ist es bei uns oft. Ja, ist so. Und es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wir selber merken, wie wir aufgehen, wenn uns jemand ehrlich sagt, das hast du gut gemacht oder das hat mir gefallen. Wo du wirklich Herzblut reingesteckt hast und nachher sagt jemand, das war richtig klasse. Das hat mir gefallen oder das war stark. Oder das hat mir was gebracht. Oder es hat mich begeistert, wie du da aufgegangen bist. Ey, da kann der erstmal ein halbes Jahr davon leben, so ungefähr, ja? Ermutigung ist so. Und ich glaube, das ist auch göttlich, weil Gott spricht uns doch diese Worte zu. Er will uns ja, unser Potenzial wieder dann zusprechen und groß machen, was er in uns hineingelegt hat. Neben der Ermutigung und im Rahmen und in der Kultur der Ermutigung und des Dankens hat dann aber auch gleichermaßen Platz die Ermahnung, die zweite Seite von Parakaleo, nämlich, dass wir bewusst auch Dinge ansprechen, eine Rückmeldung geben, manche nennen das heute Feedback, muss man nicht so nennen. Ich finde es gut, wenn man das mal besprochen hat, untereinander, dass man sagt, wir erlauben uns das gegenseitig. Du darfst in mein Leben reinsprechen. Ich gestatte es Gott und dir, dass du mir sagst, wie ich bin. Ohne Erlaubnis gehe ich nicht zu jedem auf die Straße und sage so das und das, weil wir das nicht gewöhnt sind. Eigentlich sollte das normal sein in der Gemeinde. Ist es aber nicht. Von daher brauchen wir die kleine Hürde, die kleine Stütze, dass wir uns das gegenseitig erlauben, dass wir das mal geklärt und besprochen haben. Vielleicht auch erstmal mit Einzelnen oder mit einem Gebets- oder Hauskreis oder. Ich erlaube dir, mich in meinem Leben auf etwas aufmerksam zu machen, von dem du denkst, dass ich es hören sollte, von dem du denkst, dass ich da geistig wachsen könnte. Gibt es etwas, was ich aufhören sollte zu tun? Gibt es etwas, womit ich anfangen sollte? Gibt es etwas, womit ich auf jeden Fall weitermachen sollte? Ich kann dann auch anderen auch aktiv fragen und kann sagen, wie habe ich gewirkt dabei oder wie hast du das wahrgenommen? Ich habe mich in der Situation nicht wohlgefühlt. Wie war denn das für dich? Was denkst denn du? Oder ich habe das und das gesagt auf Arbeit zu meinem Kollegen. War das zu viel? War das zu wenig? Warum bin ich denn dann immer so komisch, wenn einer mir das und das sagt? Sag mal ehrlich, wie war denn das? Oder wie denkst du? Ja? Ich würde solche Dinge nie schriftlich machen. Über E-Mail oder Nachrichten, das geht meistens schief. Da fehlt Mimik und Gestik. Wenn die Dinge ein bisschen sensibler und persönlicher werden, ein bisschen in die Tiefe gehen, mindestens telefonieren, am besten in das direkte Gegenüber, weil da ist so viel mehr drin als nur eine Nachricht, da reicht auch ein Smiley nicht. Ich habe oft erleben müssen, dass Nachrichten, die über Fakten hinausgehen, dass die schief gehen. Und solche Dinge wie einander schleifen. Das geht nur direkt. Ist mein persönlicher Tipp, das hat nicht Paulus geschrieben. Ist nur meine Erfahrung. Okay. Ist nicht das Entscheidende heute Abend, aber es ist. Ja. Ich will mal beides ein bisschen aufgreifen. Zum einen, wie kann ich gut Kritik geben? Und dann aber auch, wie kann ich gut das auch annehmen? Ein paar kleine Punkte, es sind nur kleine Anregungen, es kann kein Seminar sein, überhaupt nicht. Aber dass wir ein bisschen lernen, was es heißt, was es heißen kann, Schleifstein in der Gemeinde zu erleben, einander zu schleifen. Es geht hier nicht um eine Kultur der Kritik, wo wir ständig einander beobachten und gucken, das muss ich dem mal sagen, der ist immer so ein bisschen komisch. Also nicht, dass wir die ganze Zeit nur aufpassen und denken, wie tickt jeder hier? Das ist ja völlig, also da wird man ja. Es geht nicht darum, ständig nach Fehlern zu suchen, sondern einfach nur Gemeinschaft zu haben in Christus und Dinge wahrzunehmen. Und wenn Gott mir etwas aufs Herz legt, dann kann ich das auch bei mir zu Hause prüfen. Und vielleicht ist es mal dran, dem anderen darauf hinzuweisen. Ich glaube, wir sind so, dass wir oft Dinge auch wahrnehmen. Aber wir prüfen sie nicht vor Gott, wir legen sie ihm nicht hin und wir haben dann auch meistens nicht den Mut, das Gespräch zu suchen. Wie kann ich gut Kritik geben? Zunächst, was ist mein Ziel? Ich will nicht den anderen zerstören oder verletzen, sondern ich will ihm helfen, dass er und ich näher zu Jesus kommen. Das ist das Ziel jeder Kritik oder jedes Schleifens. Das heißt, ich bin auch bereit, tiefgehende, manchmal auch schmerzhafte Gespräche zu führen. Ich kritisiere demütig. Das heißt, ich freue mich nicht stolz über den anderen, dass er irgendwie mit etwas kämpft oder dass er stumpf geworden ist oder dass er da einen Huckel hat an seinem Messer oder was weiß ich. Ich habe immer auch zuerst einen Balken bei mir. Der andere hat nur einen Splitter, das ist ein bisschen was anderes. Gib immer auch Ermutigung, sei immer rücksichtsvoll und barmherzig, immer liebevoll. Überleg dir gut, was du sagst, das ist so sensibel, da bist du am OP-Tisch am Herzen, ja? Wenn du da was sagst. Sei dabei aber genauso klar wie bei der OP, eindeutig. Nicht irgendwie wischiwaschi, sondern sag, was Sache ist. Komm zum Kern. In aller Behutsamkeit, aber auch in aller Deutlichkeit, auch mit aller Geduld. Verhaltensmuster oder Sünden, die brauchen Zeit. Wenn ich es einmal gesagt habe, wird nicht morgen alles anders werden. Es sind Dinge manchmal, die tief verankert sind. Gott ist so geduldig mit dir, dann sei auch geduldig mit den anderen. Und all das eingebettet im Gebet. Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, hat mal gesagt über ihren Ehemann: Meine Aufgabe ist es, Billy zu lieben. Gottes Aufgabe ist es, ihn zu verändern. Auch wenn wir Wahrheit zu einem anderen sprechen, allein Gott kann das wachsen lassen. Allein Gott kann da etwas so Tiefgreifendes verändern. Allein Gott ist letztlich der Schleifstein. Ja? Ich darf, ich soll, ich muss aber für den anderen beten. Das ist absolut meine Aufgabe. Und wenn ich es nicht tue, dann bin ich der, der geschliffen werden muss. Ein paar Hinweise, wie ich dem anderen helfen kann, Jesus ähnlicher zu werden, wie ich schleifen kann. Dazu kommt aber, wie kann ich das gut annehmen? Das ist ja nicht weniger schwer. Als erstens, wie kann ich gute Kritik, geistliche Kritik annehmen? Zunächst einmal die Frage, wünsche ich mir überhaupt, geschliffen zu werden? Wünsche ich mir überhaupt, im Glauben zu wachsen? Sehne ich mich überhaupt danach, Jesus ähnlicher zu werden? Töte deinen Stolz, das versucht, dein Image zu bewahren. Wenn jemand anders mich auch nur im Ansatz kritisiert, dann ist es meine erste und auch die natürliche Reaktion, ich mache zu. Ich verteidige mich oder ich block ab und flüchte. Ich wehre das ab. Wünsche ich mir, im Glauben zu wachsen? Kann ich darin Gottes Stimme hören, Gottes Schleifstein entdecken? Sprüche 12 hat Salomo ein paar Kapitel vorher geschrieben. Wer Erziehung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer Zurechtweisung hasst, ist dumm. Das ist ziemlich eindeutig, ja? Brauchen wir nicht viel dazu sagen. Wer Zurechtweisung hasst, der ist dumm. Das erste ist also das Gebet, dass ich Gott bitte, in Heiligung zu wachsen, geschliffen zu werden von ihm und dabei auch offen zu sein, dass es auch normale, auch halb geschliffene Menschen tun dürfen. Nicht nur perfekte, völlig reingeschliffene Diamanten. Erwarte also, dass du Korrektur brauchst. Erwarte ich überhaupt, dass ich Menschen brauche in meinem Umfeld, die mir Dinge sagen, die mich weiterbringen auf dem Weg zu Jesus. Sprüche 12 nochmal. Salomo kannte sich mit dem Thema, glaube ich, ganz gut aus. Der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht. Der Weise aber hört auf Rat. Bin ich bereit zu hören und mir reinreden zu lassen in mein Glaubens, in mein Familienleben, in meine charakterlichen Prägungen und, und. Erwarte ich, dass andere Dinge an mir sehen, wofür ich blind bin? Das gibt's, na klar. Auch wenn ich es nicht denke, ich bin ja blind dafür. Aber jeder hat Dinge, wo er denkt, ich habe damit kein Problem. Und viele andere denken, er hat damit ein Problem. Sei nicht zu schnell verletzt. Das ist so entscheidend. Spurgeon hat dazu wunderbar gesagt, wenn jemand schlecht über dich denkt, dann sei nicht böse auf ihn. Denn du bist noch viel schlechter, als er von dir denkt. Spurgeon, geistliche Wahrheit. Der Stolz in unseren Herzen wird oft dann entfacht, wenn jemand irgendwie Worte der Korrektur an uns richtet. Und das geistlich aufzunehmen und offen zu sein, das ist eine ganz schön große Sache. Da ist es gut nachzufragen, ob ich das richtig verstanden habe. Und nicht, dass ich in meiner Emotion gefangen bin und denke, der will mich nicht schleifen, sondern der will mir eine reinhauen. Ja? Wenn jemand mit dem Messer kommt, dann denke ich ja, der will mich abschlachten. Dann denke ich nicht, er will mich schleifen und mir etwas Gutes. Stelle klärende Fragen, was willst denn du? Und wie willst du das? Wie meinst du das? Kannst du mir ein Beispiel sagen? Hast du einen Vorschlag oder wie sieht denn das aus? Das Wissen auf eine gute gemeinsame Ebene zu bringen. Erwarte dabei immer, dass zumindest ein Teil davon wahr ist. Es kann natürlich auch Quatsch sein. Aber das ist erstmal nicht deine Sache. Nicht direkt zurückschießen. Schau, prüf und bete, ob und wie und was davon zutrifft und was davon Gott dir sagen möchte. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, voreinander Dinge zu sagen und dann aber auch zu bekennen, Sünde zu bekennen, ehrlich zu sein, Rechenschaft abzulegen, Vergebung und Versöhnung zu lernen und damit einander zu helfen, im Evangelium zu wachsen. Wir sind so oft verletzt, dass wir das kaum noch uns trauen. Und dabei ist die Perspektive wichtig. Es geht dabei nicht nur um dich. Du bist doch eingepflanzt in den ganz großen Leib Jesu. Du bist Teil der Gemeinde. In 1. Korinther 12 schreibt Paulus davon, wenn es dem einen, wie es dem einen geht, so geht es allen. Ne? Also die einzelnen Glieder. Das heißt, wenn du korrigiert wirst, wenn du auf den Weg gebracht wirst, dann verändert sich auch die ganze Gemeinde, dann verändert sich der Leib. Das heißt, es ist nicht nur Egoismus, wenn du irgendwie an deinem Charakter oder an deinem Verhalten arbeitest, sondern es ist ja ein Dienst für das Miteinander. Wie können wir einander schleifen? Wie können andere mich schleifen? Wie kann ich andere schleifen? Das geht automatisch, indem wir einfach da sind, beisammen sind. Es geht aber auch ziemlich bewusst, indem wir Dinge ansprechen, indem wir Dinge hören. Ein paar Impulse. Ich schließe mit ein paar Abschlussgedanken. Der Schleifstein, ein schönes Bild. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich das Thema habe. Muss ich mal so sagen. Ein schönes Thema. Die anderen Themen waren auch schön. Also gestern zum Beispiel, das hätte ich auch gern gehabt. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Aber Schleifstein, ein tolles Thema. Warum? Weil es ein tolles Bild ist. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich habe so viel über das Schleifen und so weiter gesprochen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass wir am Ende Schleifweltmeister sind. Sondern das Schleifen ist der Weg, um bereitet zu werden. Dass dein Charakter, dass dein Leben, dein inwendiger Mensch Jesus ähnlicher wird. Die Heiligung, so nennen wir das in Fromm. Das ist das Ziel. Und das ist Arbeit. Das ist nicht nur, dass ich sage, jetzt wird es halt so. Nein, das wird nicht einfach so. Das ist oft Arbeit und Schleifen ist Arbeit. Als wir in Steingrün eingezogen sind, neue Küchenplatte, schöne Holzplatte, ich habe viel geschliffen. Erst grob und dann immer ein bisschen feiner und dann geölt und nochmal geschliffen und die Holztreppe geschliffen und so. Ich bin nicht so der Handwerker, aber es hat mir sogar Spaß gemacht. Ja? Aber es ist Arbeit. Es ist Arbeit zu schleifen. Viele sehnen sich danach, Jesus ähnlich zu werden, aber manche möchten nicht, dass es etwas kostet. Es ist anstrengend, jemand anderen etwas zu sagen, was unter die Haut geht. Es ist anstrengend, geschliffen zu werden und mir das anzuhören und mir darüber Gedanken zu machen. Aber Schleifen heißt, da muss was weg, da ist etwas zu viel oder da ist was stumpf geworden, das stört, das ist nicht in Ordnung. Wie beim Zahnarzt, immer mal ein schönes Beispiel, weil das für mich immer so eindrücklich ist. Da ist etwas schmerzhaft oder da ist etwas zu viel, da muss was weggeschliffen werden. Da muss man mal draufreißen und so ein bisschen kann. Ne? Und manchmal ist etwas zu viel, das muss weggeschliffen werden. Schleifen und geschliffen werden, es ist ein Geben und Nehmen. Und das ist wichtig, dass wir in der Gemeinde das auf Augenhöhe tun, gegenseitig. Nicht, dass einer sagt, so, ich bin fertig geschliffen, ich schleife jetzt euch alle. Ich bin der Diamant, ihr seid die rohen Steine, ich komme jetzt mal zu euch und gehe mal rum. Ja? Das Problem ist, das passiert, das klingt so lustig, aber ich glaube, das passiert unbewusst, dass sich viele an einem orientieren. Aber dann schleifen ja alle sich nur nach dem einen. Ich glaube nämlich nicht, dass am Ende alle gleich aussehen. Ist doch nicht das Ziel, dass alle gleichförmig sind. Dann kann ja gar keiner mehr einander schleifen. Dann brauchen wir auch nicht verschiedene Gaben, dann sind wir nicht verschiedene Körperteile, sondern sind ein Körper von nur Augen. Das sieht nicht so gut aus. Dann können wir uns mal gut sehen, aber nicht so gut laufen. Ihr versteht das Bild. Mein Abschluss ist stumpf werden. Ich glaube, wir sollten langsam wirklich aufhören. Nicht schlumpf werden, sondern stumpf werden gehört zum Leben. Denn wer sich einsetzt, der wird müde. Der nutzt sich ab. Es ist nicht schlimm, dass wir stumpf werden, dass wir schleifungsbedürftig sind. Aber es ist schlimm, wenn wir uns nicht schleifen lassen. Wenn wir uns nicht wieder schärfen lassen. Und das brauchen wir immer wieder. Denn wir brauchen immer wieder diesen Prozess. Weil im Alltag werden wir immer wieder stumpf, weil wir gebraucht werden, weil wir etwas tun. Und jeder, der etwas tut, wird stumpf und muss wieder geschärft werden. Du brauchst eine Pause, du brauchst den Rückzug allein und in der Gemeinschaft. Jedes Werkzeug muss einmal ausgespannt werden, so auch du, damit du wieder eingespannt werden kannst, dass du justiert werden kannst, dass du geschliffen werden kannst. So wie jedes Werkzeug, auch du. Lass den Schöpfer, lass den Erlöser, den Schleifstein Jesus Christus und den Eckstein an dir arbeiten. Lass den Schöpfer an dir arbeiten. Er gibt dir den Grob- und den Feinschliff. Durch sein Wort, aber vor allem auch durch andere kleine Schleifsteinmenschen. Die Frage ist, bist du offen dafür, andere zu schleifen? Bist du offen dafür, dass andere dich schleifen? Bist du bereit, gestattest du Gott, in dieses Schleifgeschäft einzusteigen? Lass das Schleifen lassen nicht schleifen. Ich sag's nochmal. Ist der letzte Satz. Lass das Schleifen lassen nicht schleifen. Lass das Schleifen lassen nicht schleifen. Amen.